Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Die faszinierende Welt des Reenactments.
Und ich glaube, viele Leute haben da erstmal so ein vages Bild im Kopf. Ritter auf Mittelaltermärkten vielleicht oder Wikinger mit Helmen. Aber Reenactment ist eigentlich, wie erkläre ich das am besten? Es ist der Versuch, Geschichte so authentisch wie möglich nachzuerleben. Nicht nachzuspielen, sondern wirklich nachzuerleben.
Es geht um historische Ereignisse, Lebensweisen, ganze Milieus. Nicht nur das Aussehen, sondern auch, wie die Menschen damals gelebt haben, was sie gegessen haben, wie ihr Alltag aussah, welche Handgriffe sie bei der Arbeit gemacht haben.
Und da gibt es verschiedene Richtungen. Da wäre erstens das historische Reenactment, das sich auf bestimmte Epochen konzentriert. Dann militärisches Reenactment, wo Schlachten und...
Genau, da werden Taktiken nachgestellt. Die rekonstruieren komplette Gefechtsformationen, von römischen Legionen bis zu napoleonischen Truppen. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen.
Und dann noch die lebendige Geschichte, Living History. Da geht es weniger um Schlachten und mehr um den Alltag. Handwerk, Kochen, das normale Leben in einer bestimmten Zeit.
Was mich damals so gepackt hat, war dieser Moment, als ich das erste Mal in einem historischen Lager stand. Das war kein Museum hinter Glas. Da haben Leute wirklich gelebt an diesem Wochenende. Die haben Feuer gemacht, gekocht, geschmiedet. Und plötzlich wurde Geschichte greifbar. Ich konnte sie riechen, hören, anfassen.
Das ist ein guter Punkt. Bücher und Dokumentation vermitteln Wissen, keine Frage. Aber wenn du selbst in historischer Kleidung am Feuer sitzt und merkst, wie unbequem das eigentlich sein kann oder wie lange es dauert, ein einfaches Essen zuzubereiten, dann verstehst du Geschichte auf einer komplett anderen Ebene.
Und das unterscheidet Reenactment auch fundamental von Cosplay oder reinem Kostümtragen. Beim Cosplay geht es um die Darstellung einer Figur, oft aus Filmen oder Serien, da darf es auch Fantasy sein. Reenactment hat diesen Bildungsanspruch. Wir wollen verstehen, wie es wirklich war. Quellentreue ist das Stichwort.
Die Recherche ist ein riesiger Teil davon. Reenactors verbringen Stunden damit, historische Quellen zu studieren. Welche Materialien wurden verwendet? Wie wurden Nähte gemacht? Welche Farben waren überhaupt verfügbar in einer bestimmten Epoche?
Und das ist ja das Verrückte. Man lernt dabei unglaublich viel. Nicht nur über Geschichte, sondern auch über Handwerk, über Materialien, über sich selbst. Es ist dieses aktive Erforschen, das süchtig macht.
Was viele überrascht, Reenactment dient nicht nur der Unterhaltung. Es hat einen echten Bildungswert. Museen arbeiten mit Reenactors zusammen, Schulen laden Gruppen ein, um Geschichte lebendig zu vermitteln.
Und für die Zuschauer ist es ein komplett anderes Erlebnis. Stell dir vor, du siehst nicht nur ein Kettenhemd in einer Vitrine, sondern jemand zeigt dir, wie man es anzieht, wie schwer das ist, wie man sich darin bewegt. Das bleibt im Kopf.
Das Besondere ist auch diese...
Genau, die Gemeinschaft. Das musste ich unbedingt ansprechen. Die Leute, die man beim Reenactment trifft, teilen diese Leidenschaft für Geschichte. Man sitzt abends am Lagerfeuer, tauscht sich aus, lernt voneinander. Das sind oft Freundschaften fürs Leben.
Absolut. Es entsteht eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wir holen Geschichte in unsere Zeit und erleben sie gemeinsam. Und gleichzeitig bewahren wir Wissen, das sonst verloren gehen würde.
Alte Handwerkstechniken, vergessene Rezepte, traditionelle Kampfkünste. Vieles davon existiert heute nur noch, weil Reenactors es am Leben erhalten.
Also, wenn ihr euch fragt, warum Menschen so viel Zeit und Energie in dieses Hobby stecken, es ist diese einzigartige Kombination. Geschichte zum Anfassen, ständiges Lernen und eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten.
Aber woher kommt das eigentlich alles? Reenactment hat ja selbst eine ziemlich spannende Geschichte.
Wenn wir über die Geschichte des Reenactments sprechen, müssen wir wirklich weit zurückgehen. Und ich meine weit. Die Römer haben das schon gemacht.
Stimmt, bei den Römern gab es schon erste Formen.
Die Römer haben in ihren Arenen riesige Spektakel inszeniert. Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen und die berühmten Naumachien, also nachgestellte Seeschlachten. Das war vor allem Unterhaltung und kaiserliche Propaganda, um die Macht Roms zu demonstrieren. Sozusagen staatlich organisiertes Schlachtentheater, aber noch kein Reenactment im heutigen Sinn.
Das macht Sinn. In einer Gesellschaft, die so militärisch geprägt war, hatte das einen enormen Propagandawert. Das Volk sollte die Macht Roms spüren und der Kaiser seine Großzügigkeit zeigen.
Und dann im Mittelalter. Da haben wir die Turniere. Die kennt ja jeder aus Filmen. Aber die waren mehr als nur Sport. Das war Kriegstraining, Statusdemonstration und Hofkultur. Manchmal als sogenannte Padarm, theatralische Inszenierungen mit Themen aus der Artussage oder dem Trojanischen Krieg. Aber Geschichtsvermittlung im heutigen Sinn? Das war nicht der Punkt.
Was mich dabei fasziniert, auch wenn die Zwecke damals ganz andere waren, Propaganda, Machtdemonstration, Hofkultur, scheint es doch ein zeitloses menschliches Bedürfnis zu geben, sich mit der Vergangenheit zu verbinden. Nur die Art, wie wir das tun, hat sich fundamental gewandelt.
Eine der wichtigsten Wurzeln der modernen Reenactment-Bewegung liegt im 19. Jahrhundert, genauer gesagt beim amerikanischen Bürgerkrieg. In den Vereinigten Staaten wurden die großen Schlachten nachgestellt, um der gefallenen Soldaten zu gedenken.
Das hatte einen anderen Charakter als heute. Es ging primär um Gedenken, um Trauer, um Verarbeitung. Die Veteranen selbst waren oft noch dabei. Das war sehr persönlich und emotional.
Aus diesen Gedenkveranstaltungen entwickelte sich dann nach und nach eine organisierte Bewegung. Mit eigenen Regeln, Standards, Gruppen, die sich zusammenfanden.
Und dann kam Europa ins.
Richtig, und damit kam der Ball ins Rollen. In den 1960er und 70er Jahren erlebte das Reenactment in Großbritannien einen richtigen Aufschwung. In Deutschland dann besonders ab den 80ern und 90ern.
Mittelalterliche Schlachten wurden nachgestellt und historische Lager aufgebaut. Dadurch entstand auch die Idee des lebendigen Geschichtsunterrichts, bei dem Museen und Schulen begannen, diese Expertise für ihre Vermittlungsarbeit zu nutzen.
Das war ein Wendepunkt. Reenactment wurde nicht mehr nur als Hobby wahrgenommen, sondern als Bildungsinstrument. Es bekam eine neue Legitimität.
Ich erinnere mich, wie das in den frühen 2000ern noch war. Da gab es schon spezialisierte Gruppen, aber die Vernetzung war schwierig. Man musste zu Veranstaltungen fahren, um andere Gleichgesinnte zu treffen, hat Briefe geschrieben oder telefoniert.
Antike, Mittelalter, frühe Neuzeit, Napoleonik, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Für jede Epoche gab es plötzlich Experten, die sich jahrelang in ihr Thema eingearbeitet haben.
Diese Spezialisierung hat die Qualität enorm gesteigert. Wenn sich eine Gruppe nur auf römische Legionäre konzentriert, dann erarbeiten die sich ein tiefes, praktisches Wissen. Das ergänzt die akademische Forschung super, weil sie Hypothesen praktisch testen können.
Und dann kam das Internet. Das hat...
Absolut. Das hat alles verändert. Ich kann mich noch erinnern, als die ersten Foren aufkamen. Plötzlich konnte man mit Reenactors aus England oder den USA diskutieren. Fragen stellen, Fotos austauschen, Quellen teilen.
Das war eine Revolution. Online-Foren, später dann soziale Medien, spezialisierte Webseiten. Wissen, das vorher in kleinen Gruppen gehütet wurde, wurde plötzlich global verfügbar.
Veranstaltungen konnten viel einfacher organisiert werden. Wenn heute ein Event in Polen oder Frankreich stattfindet, erfährst du davon innerhalb von Stunden. Früher hättest du vielleicht nie davon gehört.
Was mich beeindruckt, ist diese Entwicklung von einfachen Nachstellungen zu einer komplexen, vielschichtigen Bewegung. Das Hobby hat sich professionalisiert, ohne seinen Kern zu verlieren.
Wobei sich schon einiges geändert hat. Vor 20 Jahren war die Szene kleiner, überschaubarer. Heute gibt es Gruppen für wirklich jede Nische. Manchmal streitet man sich mehr über Details als früher.
Die berühmten Authentizitätsdebatten.
Aber das zeigt auch, wie ernst es genommen wird. Wenn Leute stundenlang diskutieren, ob ein bestimmter Nahtyp historisch korrekt ist, dann steckt da echte Leidenschaft dahinter. Und viel Forschungsarbeit.
Die Geschichte des Reenactments spiegelt im Grunde unser anhaltendes Bedürfnis wider, mit der Vergangenheit verbunden zu sein. Auch wenn die Formen sich gewandelt haben, vom römischen Spektakel über mittelalterliche Turniere bis zur bewussten Rekonstruktion heute, dieser Kern bleibt. Geschichte nicht nur lesen, sondern auf irgendeine Weise erleben wollen.
Und diese Verbindung wird durch Forschung und Authentizität erst richtig möglich. Das ist ein guter Punkt. Wie wir anfangs schon angerissen haben, ist Reenactment nicht gleich Reenactment. Lass uns diese drei großen Kategorien, historisches Reenactment, militärisches Reenactment und Living History, jetzt mal genauer betrachten.
Der Grenzen sind in der Praxis oft fließend, aber die Schwerpunkte sind klar unterschiedlich.
Beim historischen Reenactment geht es darum, bestimmte Epochen oder Lebensweisen möglichst genau darzustellen. Das erfordert intensive Recherche. Kleidung, Werkzeuge, Waffen, Alltagsgegenstände, alles wird so originalgetreu wie möglich nachgebildet.
Die Bandbreite ist enorm. Von der Antike mit römischen Legionen über das Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Jede Epoche hat ihre eigenen Herausforderungen.
Mittelalterliche Märkte kennen viele. Da gibt's aber große Unterschiede. Von eher kommerziellen Märkten bis hin zu sorgfältig kuratierten Museumsdörfern, wo Handwerker wirklich mit historischen Techniken arbeiten. Bei den besseren Veranstaltungen können die Besucher richtig eintauchen in eine Welt, die es so nicht mehr gibt.
Was viele unterschätzen, die Materialfrage ist komplex. Im Mittelalter gab es bestimmte Stoffe einfach nicht. Bestimmte Farben waren teuer oder unmöglich herzustellen. Eine authentische Darstellung berücksichtigt all das.
Und dann gibt es militärisches Reenactment. Das ist spezialisierter. Da geht es um...
Genau, Schlachten, Taktiken, Uniformen. Das ist wirklich eine eigene Welt. Die Teilnehmer müssen detaillierte Kenntnis der militärischen Ausrüstung haben.
Die stellen berühmte Schlachten nach. Waterloo zum Beispiel. Oder Wikinger-Kampfszenen aus dem frühen Mittelalter. Da kommen manchmal hunderte Teilnehmer zusammen.
Der Bildungswert ist enorm. Wenn du siehst, wie eine Schildwallformation funktioniert oder wie schwer es ist, in voller Rüstung zu kämpfen, das vermittelt kein Buch so direkt.
Die Authentizität geht bei manchen Gruppen ins Kleinste. Die richtigen Knöpfe an der Uniform, die korrekte Marschformation, die historisch belegten Befehle. Das ist akribische Arbeit.
Und dann ist da noch Living History. Das ist für mich persönlich die... Wie soll ich sagen, die immersivste Form?
Für mich auch. Living History geht über das reine Nachstellen von Ereignissen hinaus. Da wird der Alltag vergangener Zeiten dargestellt. Handwerk, Küche, soziale Strukturen.
Stell dir ein historisches Dorf vor. Besucher sehen, wie Handwerker arbeiten, wie Brot gebacken wird, wie das tägliche Leben in historischen Zelten oder Häusern.
Genau, wie das alles organisiert war. Kein Strom, kein modernes Essen, nur das, was es damals gegeben hätte.
Wie wirkt das?
Augenöffnend. Man merkt erst, wie viel Arbeit früher nötig war für Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten. Feuer machen, Wasser holen, Essen zubereiten. Der ganze Tag war strukturiert um diese Grundbedürfnisse.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist der große Unterschied zu den anderen Formen. Beim militärischen Reenactment oder klassischen historischen Events geht es oft um bestimmte Momente. Eine Schlacht, ein Fest, ein Markt. Living History zeigt den Alltag dazwischen.
Und dieser Alltag ist eigentlich das Spannende. Die meisten Menschen in der Geschichte haben keine Schlachten geschlagen. Die haben gelebt, gearbeitet, Familien großgezogen. Living History macht diese unsichtbare Mehrheit sichtbar.
Wie streng sind die Regeln bei solchen Events?
Das variiert. Manche Gruppen sind sehr strikt. Keine modernen Materialien, keine Brillen sichtbar, nur historisch belegte Speisen. Andere sind lockerer und sehen es mehr als Annäherung.
Das führt manchmal zu Diskussionen innerhalb der Szene. Wie authentisch muss es sein? Wo sind Kompromisse okay?
Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Die ganz strengen Gruppen liefern wichtige Erkenntnisse für die Forschung. Die lockereren machen das Hobby zugänglicher für Einsteiger.
Was in der Praxis oft passiert, ein Event vereint alle drei Kategorien. Da gibt es eine Schlachtnachstellung für die Militärfraktion, einen Markt für historisches Reenactment und daneben ein Lager, wo Living History praktiziert wird.
Diese Mischung funktioniert gut. Man kann verschiedene Aspekte erleben, je nach Interesse. Und die Gruppen lernen voneinander.
Was alle drei Formen verbindet, der Anspruch, Geschichte nicht nur zu zeigen, sondern erfahrbar zu machen. Ob durch eine nachgestellte Schlacht, einen authentischen Markt oder das Eintauchen in den Alltag.
Absolut. Bücher und Filme können viel vermitteln. Aber dieses praktische Erleben, zum Beispiel zu spüren, wie ein handgewebter Wollstoff bei Regen reagiert oder wie mühsam das Kochen über offenem Feuer ist, das schafft eine völlig andere Ebene des Verstehens.
Und genau das macht Reenactment so wertvoll. Es schließt die Lücke zwischen Wissen und Erfahrung.
Forschung ist das Fundament von allem. Ohne gründliche Recherche wäre es unmöglich, eine glaubwürdige Darstellung hinzubekommen. Das unterscheidet Reenactment von reinem Verkleiden.
Die Quellenlage ist dabei entscheidend. Es gibt Primärquellen, also historische Dokumente, Briefe, Tagebücher, erhaltene Artefakte. Die bieten direkte Einblicke in die Vergangenheit.
Und dann Sekundärquellen. Geschichtsbücher, wissenschaftliche Artikel, Expertenanalysen. Die helfen, die Primärquellen einzuordnen und zu interpretieren.
Archäologische Funde sind besonders wertvoll. Die liefern physische Beweise. Wenn du ein Schwert aus dem 13. Jahrhundert in der Hand hältst oder zumindest Fotos davon studierst, verstehst du Proportionen und Gewicht ganz anders.
Museen sind für mich eine der wichtigsten Ressourcen. Da siehst du gut erhaltene Originalstücke, kannst Details studieren, die in Büchern oft untergehen. Die Farbe eines Stoffes, die Abnutzung an einem Werkzeug, die Patina auf Metall.
Wie gehst du vor, wenn du ein neues Projekt startest?
Zuerst schaue ich, welche Primärquellen es überhaupt gibt. Für manche Epochen ist die Quellenlage dünn, für andere überwältigend. Dann arbeite ich mich durch die Sekundärliteratur, um den Forschungsstand zu verstehen. Und dann kommt der schwierige Teil.
Der Abgleich mit der Realität?
Zwischen Perfektion und Machbarkeit liegt oft eine Kluft. Du weißt genau, wie etwas historisch ausgesehen hat, aber die Materialien sind nicht mehr verfügbar. Oder die Techniken sind verloren gegangen. Oder es würde Jahre dauern und ein Vermögen kosten.
Da muss man Kompromisse finden. Die Frage ist immer, wie nah komme ich ans Original, ohne mich zu verzetteln?
Moderne Technologien helfen enorm. Digitale Archive machen Quellen zugänglich, die früher nur in Spezialbibliotheken lagen. Ich kann von zu Hause aus mittelalterliche Handschriften studieren oder
sogar 3D-Modelle von archäologischen Funden ansehen. Das ist fantastisch. Man kann Objekte von allen Seiten betrachten, Details zoomen, die man sonst nie sehen würde.
Virtuelle Rekonstruktion ganzer Gebäude. Das hilft ungemein, sich die räumlichen Verhältnisse vorzustellen.
Und dann der Austausch innerhalb der Szene. Das ist vielleicht das Wertvollste überhaupt. Dieser kollektive Wissensschatz, der über Jahre gewachsen ist.
Diese digitale Vernetzung ist die eine Seite. Aber sie kann den direkten, persönlichen Austausch natürlich nicht ersetzen.
Bei Veranstaltungen dann der direkte Austausch. Jemand zeigt dir einen Handgriff, den du aus Büchern nie gelernt hättest. Oder weist dich auf eine Quelle hin, die du übersehen hast.
Dieses Teilen ist Teil der Kultur. Die meisten Reenactors geben ihr Wissen gerne weiter. Weil sie wissen, wie schwer der Einstieg sein kann. Und weil es allen hilft, wenn das Niveau insgesamt steigt.
Historische Genauigkeit ist das Herzstück. Aber es geht nicht um Perfektion um ihrer selbst willen. Es geht darum, der Vergangenheit gerecht zu werden, den Menschen, die damals gelebt haben, Respekt zu zollen durch eine sorgfältige Darstellung.
Am Ende ist Reenactment mehr als...
Genau, es ist viel mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft, eine Art Geschichte nicht nur zu studieren, sondern zu erleben.
Eine Leidenschaft, die Menschen zusammenbringt. Aus allen Berufen, allen Altersgruppen. Verbunden durch diese Faszination für die Vergangenheit.
Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, der Einstieg ist leichter als viele denken. Es gibt offene Gruppen, Einsteiger-Events, hilfsbereite Leute überall.
Auf battlemerchant.com findest du nicht nur authentische Ausrüstung für den Start, sondern auch im Blog jede Menge Hintergrundwissen zu verschiedenen Epochen und Themen.
Damit wären wir am Ende unserer Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in diese faszinierende Welt geben. Geschichte lebendig erleben. Das ist Reenactment.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.